Ja, ich freue mich, euch zu sehen. Ich hab mein goldenes Buch mitgebracht. Es ist nicht das Buch des Lebens. Aber wenn wir schon darüber sprechen, macht ihr doch kurz Gedanken, ist dein Name schon drin? Die Bibel spricht von einem Buch des Lebens, wo die Namen all der Menschen drinstehen, eingeschrieben werden, die gerettet sind, die Ewigkeit mit Gott bei Christus verbringen. Und ja, am Ende der Predigt werden wir dazu auch Gelegenheit geben, dass du zu Gott gehen kannst. Amen. Ja, die Predigt heute Morgen heißt, er sieht dich. Gemeint ist Gott.
Und ein guter Techniker sieht auch sofort, wenn etwas nicht stimmt. Dankeschön.
Diese drei Worte, er sieht dich, können in dir ganz verschiedene Reaktionen auslösen. Vielleicht hast du, wie ich, vor Jahren mal George Orwells 1984 gelesen, dann hast du gelesen. Also man kann die drei Worte hören, Big Brother is watching you. Das ist ja so ein gruseliger Kontext, das meine ich nicht, wenngleich es stimmt, dass Gott alles sieht und dass wir am Ende unserer Tage vor ihm stehen, Rechenschaft geben werden für unser Leben. Aber das ist nicht, was ich heute Morgen predigen möchte mit diesen drei Worten, er sieht dich. Diejenigen, die Schuldgefühle haben, die wissen, mein Leben ist nicht so ganz im Reinen mit Gott, für die ist es auch, er sieht dich, wie wenn die Polizei auf der Straße vorbeifährt und sofort kontrolliert, bin ich zu schnell? Oder kennt ihr das? Bin ich der Einzige? Die anderen haben nicht verständnisvoll, man fährt dafür. Der Herr wird es dir vergelten. Ja, für die Predigt sind wir gemeinsam verantwortlich. Wusstet ihr das? Ihr habt heftig gebetet die Woche. Ich habe heftig gebetet die Woche. Ich habe was aufgeschrieben. Nicht viel zugegebenermaßen für diese Woche. Aber ich erwarte, dass der Heilige Geist eine Menge tut. Amen. Du auch?
Ja.
Amen. Der Bernd und ich. Und Silvana. Yes. Danke. Wir erwarten das. Er sieht dich. Man kann übersehen werden. Das ist vielleicht ein anderer Kontext. Der kommt schon etwas näher daran, an das, was ich heute Morgen dir von Gott sagen möchte. Vielleicht bist du klein. Vielleicht bist du eher unauffällig. Vielleicht warst du nie Klassensprecher.
Ich auch nicht.
Vielleicht warst du nicht mal Stellvertreter oder standst noch nicht mal auf der Wahlliste. Vielleicht hast du zu denen gehört, ich weiß, ihr braucht mich nach dem Gottesdienst nicht trösten, ich bin drüber weg. Das hat mich mal jemand getröstet, als ich das Beispiel brachte in einer anderen Predigt vor einer Weile. Vielleicht hatte ich nie eine gewählt oder du warst immer der Rest, wenn wir die Mannschaften gebildet haben in der Schule. ja, wie auch immer. Aber Gott hat dich gewählt.
Amen.
Gott hat alle Namen in einem Atemzug gleichzeitig ausgesprochen. Während er Martina sagt, sagt er Iris und Bernd und Angelika. In einem Atemzug. Er macht keinen Unterschied. Er liebt jeden Menschen gleich. Und was seinen Teil betrifft, hat er alles getan, um dich zu segnen, um dich zu erreichen und um dir seine Liebe zu zeigen. Mein erster Punkt heißt, Surprise, Surprise, deutsche Überraschung, Überraschung. Na, wie heißt er? Er sieht dich. Wenn er mir hat das Unfassbare getraut, so zu sagen, wie in der Schule. Ich sag lieber nichts, bevor es verkehrt ist. Das nennt man Stolz oder wie nennt man das denn? Angst, Kombination von beiden. Versuch's doch einfach. No risk, no fun, kein Risiko, kein Spaß. Wenn du ein Christ bist, musst du immer wieder Dinge tun, die das Risiko beinhalten, dass du dich blamierst. Ich gehe das heute Morgen ein, ihr werdet es am Ende der Predigt merken. Ich erwarte nämlich Dinge, die ich nicht imstande bin zu tun. Und habe zum Herrn gesagt, Herr, wenn du nicht kommst. Ja.
Er ist schon da.
Er ist schon da, Amen. Ja. Er sieht dich. Wenn wir in die Ewigkeit eintreten, das ist ja der Moment, wo alle Fragen mit einem Schlag beantwortet sind. Wenn wir durch den Tod oder durch die Entrückung, darf ich den Bernd diese Option auch noch kurz vorhalten, also vielleicht sterben wir ja doch nicht alle. Amen. in die Ewigkeit wechseln, dann gibt es diesen Moment, ich weiß nicht, ob wir uns dann an die Stirn schlagen, so nach dem Motto, oh Mann, aber ich stelle mir das Gefühl vor, ich stelle mir das innere Erleben so vor, weil wir werden staunen, wie gütig Gott gewesen ist. Er ist viel großzügiger und gütiger zu dir und mir gewesen, als wir das bisher angenommen haben. Ganz ehrlich, das ist, was ich zutiefst glaube. Er ist viel großzügiger, hat über viel mehr Sachen hinweggesehen. Seine Engel haben dich vor viel mehr Unfällen und Schaden bewahrt, als du das überhaupt weißt. Und ich glaube, das wird ein überwältigender Moment sein, auch aus diesem Grund. Einige von uns, die vielleicht mit Vorwürfen Gott gegenüber in die Ewigkeit gehen, werden erkennen, Mensch, Gott hat mit diesen Schicksalsschlägen und mit diesen Katastrophen gar nichts zu tun gehabt. Es war gar nicht er. Aber allen wird gemeinsam sein, dass wir überwältigt sein werden von der Tatsache, wie gut Gott uns behandelt hat. Es gibt zwei Verhaltensweisen, die Gott dir gegenüber an den Tag bringt. Das eine ist Gerechtigkeit. Im Sinne von, du wirst Dinge ernten, die du ausgesät hast, dein Verhalten hat Konsequenzen. Und die zweite Eigenschaft Gottes, die er dir gegenüber und mir gegenüber an den Tag legt, ist Gnade. Gnade, unverdiente Gunst, die kürzeste Definition, die uns vertraut, ist Gnade, wie Copeland es ausdrückt, die Sehnsucht Gottes, die Menschen so zu behandeln, als hätte es den Sündenfall niemals gegeben. Das finde ich ist eine ziemlich taffe Definition, die gefällt mir. Gott möchte dich und mich so behandeln, als ob wir ihn nie verraten hätten. Aber hast du schon begriffen, dass es nicht Adam alleine war und Eva, die Gott verraten hat, sondern du genauso wie ich? Keiner ist heilig. Keiner hat Gottes Maßstab entsprochen. Ja. Er sieht dich. Zwei Bibelstellen aus Matthäus 6. Wenn du deine Bibel da hast, schlag doch das 6. Kapitel auf im Matthäus-Evangelium. Das erste, was ich lesen will, ist der eine Vers, Vers 8. Da redet Jesus übers Beten, unter anderem vorher. Und dann sagt er, darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Gemeint sind die Leute, die Heiden, die viele Worte machen im Gebet und denken, dass Gott sie erhört, weil sie viel reden. Jesus sagt, ihr sollt ihm nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Amen. Wenn ich dich jetzt fragen könnte, wenn ich so viele Leute da wäre, wir wären zu dritt oder zu viert, würde ich dich fragen, welche Gefühle löst dieser Bibelvers in dir aus, wenn du ihn glaubensvoll liest? Dein Vater im Himmel weiß, was du brauchst, bevor du ihn bittest. Ja, zum Beispiel Geborgenheit. Er sieht dich. Er sieht dich wohlwollend an, er kennt deine Bedürfnisse und er hat keinen Stress damit, sich darum Gedanken zu machen und auch Vorsorge für sie zu treffen. Matthäus 6 lesen wir ab Vers 25. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge, also zu Lebensdauer, eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen oder das Schildkrötengehege geworfen wird, wenn er das so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden.
Amen.
Manche Verheißung trägt eine Bedingung mit sich, stimmt, wenn du, dann wird Gott, das stimmt. Das ist ein Beispiel dafür. Aber dahinter, wenn du den Text mit offenem Herzen gelesen hast, steckt diese Sehnsucht, dass Gott dich mit all dem versorgt. Dass Gott deinen Kühlschrank gerne voll sieht. Dass Gott gerne möchte, dass du genug zum Anziehen hast, dass du eine Wohnung hast, dass es dir richtig gut geht. Bist du Mutter? Bist du Vater? Hast du Kinder? Sehnst du dich danach, dass deine Kinder gerade so rumkommen, damit sie durch den Stress des monatlichen Abwägens von Ausgaben und Einnahmen charakterlich besser werden? Wenn du so jemand bist, tu Buße, geh um, ändere deine Einstellung, bitte, bitte. Die meisten Eltern sind nicht so. Selbst Menschen, die gar nicht Gottes Wertmaßstäbe haben, die vielleicht kriminell sind oder ganz, ganz anderes Leben führen als du oder ich vielleicht. Als Christ. Sie lieben ihre Kinder und sie wollen, dass es ihnen gut geht. Und wenn du ans Kind gehst, dann ja, zieh dich warm an. Wie kommt die Überzeugung in menschliche Köpfe, dass Gott ein schlechterer Vater ist als, weiß ich nicht, Mafia-Boss oder irgendjemand. Wie kommt das in unsere Köpfe? Es ist Religion und Lüge. Religion und Lüge. Gott sieht dich. In Lukas 7, das ist die Steigerung von Heilung, ab Vers 11. Die Auferweckung des Jünglings von Nain. Heute Morgen habe ich in der Predigt gehört, Teil der Geschichte von Heidi Baker, die kenne ich zum Teil schon, die Geschichte, aber eine Information war mir zumindest heute Morgen nicht bewusst beim Zuhören. Sie hat, ich glaube, ihre Berufung in den missionarischen Dienst bekommen als Teenager. Ich glaube, es war 16, was gesagt wurde. 20 Jahre später war sie als Missionarin unterwegs, war sehr frustriert, im Burnout, hatte in Toronto eine heftige Begegnung mit Gott. Und danach ist ihr Dienst dermaßen losgebrochen. Ich glaube, vorher hat sie 6 oder 8 Gemeinden gegründet mit ihrem Dienst und inzwischen sind es 10.000. 10.000 Gemeinden. Und sie hat 450 Totenauferweckungen erlebt. 450. Die meisten in Afrika, die meisten Europäer, die ich getroffen habe, die sowas erlebt haben, haben es auch in Afrika oder in einem anderen dritten Weltland erlebt. Aber mindestens einen kenne ich, der hat es in Hannover erlebt. So, es ist Hoffnung da. Amen.
Amen.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du gläubig bist und wenn du es ernst meinst mit Jesus. Ich habe die Schnauze voll, dass in Afrika die Blinden sehen und in Deutschland die Sehenden so blind sind, dass sie es nicht raffen, dass Gott vor ihrer Tür schön anklopft. Ich freue mich über alle Wunder, die geschehen. Ich liebe meine afrikanischen Geschwister und die Menschen, die das verstehen mich richtig, ja. Aber ich habe eine Sehnsucht danach, dass wir die Dinge erleben.
Ja.
Dass wir die Dinge erleben. Ich habe die Schnauze voll, dass dort Leute, die lahm sind, geheilt werden. Und bei uns, die gehen können, nicht hingehen. Und passiv sind. Und sich verkriechen hinter ihrer schwarzen Bibel und kalt erzählen, dass sie gläubig sind. Ich möchte, dass wir Durchbrüche sehen. Und es sind Durchbrüche unterwegs und sie passieren. Mitten in Europa, mitten auch in unserem Land. Und viele Menschen bereiten sich vor. Ich habe gerade eine ganze Reihe erstaunlicher Statistiken gelesen, im Buch von Mike Bickel, vielleicht kennt ihr das über Gebet, wie viele Gebetsbewegungen gerade starten, wie viele missionarische Aktionen oder Aktivitäten koordiniert werden, international. Und wenn die Leute recht haben, von denen er erzählt, ist im Jahr 2025 jede ethnische Gruppierung auf unserem Planeten mit dem Evangelium erreicht worden. Und wenn du die Bibel kennst, weißt du, dass Jesus eins gesagt hat, dass das Evangelium überall gepredigt werden muss, bevor er wiederkommt.
Amen.
Es war jetzt keine Prognose, dass Jesus in 8 Jahren wiederkommt. Die Bibel sagt, wir wissen das nicht. Aber wir laufen volle Kanne drauf zu. Das können wir nicht verleugnen, wenn wir diese Dinge betrachten und uns anschauen. Aber zurück zu deiner Bibel in Lukas 7 und zu meiner. Es begab sich am folgenden Tag, Vers 11, dass er in eine Stadt namens Nain ging. Und mit ihm zogen viele seiner Jünger und eine große Volksmenge. Wie er sich aber dem Stadttor näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter. Und sie war eine Witwe, und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Und als der Herr sie sah, erbarmte er sich über sie und sprach zu ihr: Weine nicht. Wir hören oft an der Stelle auf, oder? Ganz ehrlich. Warst du in Trauerhäusern, hast Menschen getröstet, hast du gesagt, weine nicht, du weißt doch, wo er ist oder wo sie ist. Aber das Gigantische ist, dass Jesus nicht mit diesem tröstenden Satz aufhört, sondern etwas tut. Er trat hinzu und rührte den Sarg an. Die Träger aber standen still und er sprach: Junger Mann, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich und fing an zu reden und er gab ihn seiner Mutter. Da wurden sie alle von Furcht ergriffen und priesen Gott und sprachen: Ein großer Prophet ist unter uns aufgestanden und Gott hat sein Volk heimgesucht. Iris, glaubst du das wirklich? Ja. Ich glaube das wirklich. Ich glaube wirklich, dass der junge Mann tot war, dass seine Beerdigung am Laufen war und dass Jesus die zerstört hat, indem er ihn auferweckt hat. Glaubst du das auch?
Ja.
Amen. Es ist keine symbolische Geschichte für was immer du draus basteln möchtest. Möglicherweise können wir darauf noch einen setzen an Bedeutung. Aber zunächst einmal ist es eine Geschichte, die geschehen ist und die Jesus getan hat. Jesus hat die Frau gesehen. Kein Mann mehr, kein Kind mehr oder zumindest kein Sohn, der sie hätte versorgen können nach damaliger in der damaligen Zeit. Und er gab ihr ihren Sohn zurück. Sie hat nicht gefragt. Sie hat nicht den Saum seines Gewandes berührt. Sie hat nicht geschrien: Jesus, hilf mir. Die Initiative lag bei wem? Bei Gott. Bei Gott allein. Und das berührt mich. Was lernen wir auch aus dieser toten Auferweckung und anderen? Liebe Deutsche und in Deutschland Lebende, passt gut auf. Nicht jeder Todesfall ist im Willen Gottes geschehen. Nicht jeden Mensch, der stirbt, hat der Herr heimgerufen. Ich sage schon lange nicht mehr Amen, wenn auf Pastorenkonferenzen zum Beispiel wir trauern über die Brüder, die im letzten Jahr gestorben sind. Und dann wird dann gesagt: Paul Müller, 44 Jahre, Vater von 3 Kindern, der Herr hat ihn heimgerufen. Sag ich: Nee, das war nicht der Herr, der ihn heimgerufen hat. Er ist gestorben und es war ein großer Mist, dass er gestorben ist. Ich weiß nicht warum, muss ich auch nicht erklären, aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieser Mann seinen Lauf noch nicht vollendet hatte. Punkt. Denk darüber, wie du willst. Lass mich dich provozieren und denk darüber nach. Das ist nicht der Wille Gottes. In unserem Dorf ist ein Baby gestorben, habe ich gehört. Paar Wochen alt. Gott schickt keine Kinder auf diese Erde, um sie zu töten. Das war nicht der Wille Gottes. Das war der andere. Das war der Dieb, der kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben, um die Leute fertig zu machen. Gott hat keine Lust, dich fertig zu machen. Gott hat Lust, dich zu erheben und dich zu segnen, weil er dich sieht und weil er dich wohlwollend ansieht. Er sieht dich nicht, um dich zu kontrollieren. Er kann es nicht verhindern, dass er zumindest am Ende alle Dinge weiß. Und dennoch, das wäre ein anderes Bibelstudium, glaube ich, enthält er sich selbst einige Informationen über dich vor. Es gibt Bibelstellen wie bei Sodom und Gomorra, wo die Bibel sagt, und Gott ging hin, um zu sehen, ob sie es so verhielt, wie die Leute betend zu ihm geschrien haben. Und andere Bibelstellen, wo es steht, er prüft die Herzen. Wenn er doch alles weiß, muss er doch nicht erleben, wie du auf eine Situation reagierst oder so. Aber scheinbar ist das so, dass Gott ein Stück weit seine Macht zurückhält und sich auf dich verlässt, was einiges an Informationen über dich zu deiner Erdenzeit betrifft, wenn du sie ihm bringst. Wie auch immer. Das ist ein Mysterium mehr über Gott, das mein Verstand nicht begreift. Vielleicht deiner auch nicht. Aber es zeigt mir ein Stück mehr, wie gut Gott ist und wie sehr er sich auf unsere Ebene herunterlässt, um uns zu begegnen. Meine Kernbibelstelle, wenn ich jetzt eine nur hätte aussuchen können für diese Predigt, ist in Johannes 1, ab Vers 43. Das kannst du auch gerne aufschlagen mit mir. Das ist eine Begegnung, wo Jesus einen seiner Jünger auswählt. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. Da findet er Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Also wir haben den Leuten, als wir sie in unsere Leiterzentren haben, ist noch eine Liste gegeben, ne? Pflichte und Rechte oder sowas. Ne? Was erwartet dich? Was wollen wir von dir? Jesus war da sparsamer, zumindest kommt es einem so vor. Drei Worte: Folge mir nach. Friss oder stirb, mach's oder lass es bleiben. Er schert sich nicht viel, er macht nicht viel Werbung. Er strengt sich nicht mal besonders an. Aber er lädt ein. Und er lädt dich genauso ein, wie mich jeden Tag von neuem, ihm nachzufolgen und das bleiben zu lassen. Er wird dich nicht zwingen. Er freut sich, wenn du der Einladung folgst. Er sieht dich auch wohlwollend an, wenn du dem Bock nachgibst im Inneren. Dem, der das nicht will. Philippus, heißt es dann weiter, aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir würden davor so ein Hey setzen. Hey, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Super, ich komme gleich mit. Nee. Mindestens 5 Leute haben ihre Bibel aufgeschlagen. Es gibt Hoffnung für das Christuszentrum Nürnberg. Es gibt Menschen, die bringen ihre Bibel mit oder die wissen zumindest, was da steht. Okay. Zweiter Versuch. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Halleluja! Warum hast du mir das nicht schon gestern gesagt?
Nee.
Was steht in deiner Bibel?
Etwas
Gutes kommen. Früher haben die zu uns gesagt: Kann aus Adam mal was Gutes kommen? Gell? Das wird dann noch mal. Ja, kann es. Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Jetzt waren wir zwei, du und ich, vielleicht noch nie in Israel, auch schon gar nicht vor 2000 Jahren. Und ich kann dir auch, ich habe die Kommentare nicht gewälzt, woher die Vorurteile kommen. Aber wir sind im Land der Vorurteile, oder? Im Land der Skeptiker, der Misstrauischen, der liberalen Theologie, die sagt, das kann nicht sein, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Wir sind das Land der Reformation auf der einen Seite und das Land, wo der Feind uns das Zweifeln gelehrt hat und wo wir es gerade wieder verlernen, weil viele Menschen sind auf der Suche nach Wahrheit, sind auf der Suche nach geistlichen Erlebnissen und wahrscheinlich sind einige von euch aus dem Grunde hierher gekommen, vielleicht einige zum ersten Mal. Herzlich willkommen, Gott ist hier. Ich kann dir was erzählen von meinem Gott, aber begegnen musst du ihm selbst und ich glaube, dass er das tut. Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Ich überlege jetzt gerade, welche heiße Kartoffel ich anfasse und welche ich lieber liegen lasse. Kann ich von Person X mit der und der Staatsangehörigkeit etwas lernen? Oder geistlicher Stolz, ich habe euch das Beispiel neulich von mir erzählt, kann ich von jemandem, der nicht charismatisch geistgetauft ist, aber gläubig, etwas lernen? Kann ich von einer Frau etwas lernen? Kann ich von einem Mann etwas lernen? Kann ich von einem Menschen etwas über Gott lernen, der nicht zur Landeskirche gehört? Kein Talar trägt? Kann ich mich disqualifizieren? Viele Optionen mit Vorurteilen und verpassen dabei Gott. Ich sage es nochmal. Wir disqualifizieren viele Optionen und verpassen dabei ganz oft Gott selbst. Denk an die Emmaus-Jünger. Das ist so eine tragische Geschichte. Ich stelle mir das vor. Ich bin da am Wandern von einer Stadt zur anderen und dann geht Jesus mit mir, nehmen wir mal an, der Bernd und ich, wir werden am Wandern. Demnächst in Bayern, wenn es nicht regnet, werden wir wandern. Und ich stelle mir vor, dann läuft Jesus mit in Fleisch und Blut und wir reden mit dem und wir raffen es nicht. Mir tut das weh. Mir tut das weh. Ich will Gott nicht verpassen. Und wenn Gott mir durch dich was zu sagen hat, dann will ich es hören. Verstehst du? Dann will ich es hören. Ob wir beste Freunde sind oder nicht, ob ich dich schon mal gesehen habe oder nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, Gott kann durch einen Ungläubigen, wie nennt man die Leute, die Fernseher reparieren? Fernsehtechniker, danke. Kein Bild, kein Ton, wir kommen schon, der war's. Der hat einen Satz zu mir gesagt und der ist nicht gläubig, der Mann. Und ich wusste, das sagt in dem Moment Gott zu mir. Ich will Gott nicht verpassen. Das Dumme ist, wenn wir ihn verpassen, dann raffen wir es ja nicht, weil wir es verpasst haben. Aber manchmal hinterher gibt Gott dir Gnade und sagt, weißt du noch? Ja, okay, das ist jetzt ein anderer Pfad, den verlassen wir. Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Gott, welche innere Festung möchtest du heute bei mir killen und zum Fall bringen? Damit ich erkenne, wo du dahinter steckst, obgleich Nazareth damit was zu tun hat. Offenbar mir mein Nazareth-Vorurteil, Gott. Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Vielleicht hatte ich jemanden in den Gottesdienst eingeladen, hat gesagt, komm doch mal mit, was hast du zu verlieren? Komm und sieh. Jesus sah den Nathanael an, er sah den Nathanael auf sich zukommen, Entschuldigung, und spricht von ihm. Siehe, wahrhaftig, ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach zu ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Das war mal eine dramatische Transformation von Vorurteil in Glaube, oder? Eben noch, der kommt aus Nazareth, muss ein Scheißtyp sein, geht ja nicht anders, wissen wir doch Bescheid, was das für welche sind, die da aus Nazareth kommen. Und sofort sagt er, du bist der Sohn Gottes. Krasse Kehrtwende. Ich wünsche mir solche krassen Kehrtwenden. Für mich, für dich. Da, wo wir noch nicht synchron laufen mit dem, wie Gott Dinge betrachtet. Und wo Gott zu uns redet. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum? Du wirst Größeres sehen als das. Coole Verheißung, oder? Also mir läuft da geistlich der Speichel im Mund zusammen. Wenn mein Hund auch nur den entferntesten Verdacht hat, unser Großvater, das ist ein Hund, dass es gleich was geben könnte, wenn meine Mutter kommt, im Hof auftaucht und diese Knisterbrotbeuteltüten, kennt ihr die, von Aldi, die Rollen? Wenn dann irgendwo was knistert, dann läuft's. Warum? Weil der weiß, wenn die Oma kommt, da kriege ich immer was. Ob ich es verdient habe oder nicht, weil die Oma nimmt das einfach aus Gnade, sagen wir es mal so. Bei mir muss er meistens was für arbeiten, für sein Leckerli. Eike, gell? Aber wenn die Oma kommt, dann gibt es immer was, egal wie er sich benimmt. So, darf ich das so sagen? Mama, jetzt habe ich es gesagt. Ich hoffe, du verzeihst mir. Das ist Gnade. Und Gott möchte dich heute heilen, auch wenn du es gar nicht verdient hast. Wenn du gar nicht so gelebt hast, auch wenn du nichts dafür getan hast. Unsere Gemeinde hat angefangen mit einer Heilung einer Frau, die nichts dazu beigetragen hat. Richtig, Angelika? In dem Moment hattest du nichts in der Tasche, womit du Gott hättest beeindrucken können. Du warst weder gläubig, noch hattest du Bock auf den Gottesdienst, wolltest nur deiner Freundin zuliebe da sitzen. Und diese Nackenverletzung, die dich so hat leiden lassen, dir so Schmerzen verursacht hat, die hat Gott einfach geheilt, als der Prediger vorne sagte, hier ist jemand, der hat wie einen Schlag ins Genick bekommen und den berührt Gott jetzt. Und sie guckt und schaut und ihre Freundin sagt, Angelika, das bist ja du. Und das hat sie gedacht, wenn ich das richtig wiedergebe, das habe ich ja gar nicht verdient. So, derselbe Gott ist heute hier. Ich predige oft über Heilung aus Glauben und das sind auch Wahrheiten. Und ja, es gibt Hindernisse und all das, aber heute Morgen, ich glaube, ich möchte Gott dir sagen, ich sehe dich, ich will dir gut und ich will dich heilen, ich will dich berühren. Mein zweiter Punkt, und ich verkürze das einfach jetzt ganz dramatisch, ist, er mag dich wirklich. Gott mag dich wirklich. Manchmal ist es so, in Beziehungen, in Ehen, in Freundschaften, wenn man nicht so viel miteinander redet, dann kommen manchmal so Fragezeichen. Kennt ihr das? Dann fragst du dich, wie steht denn die jetzt zu mir? Mag die mich noch? Ist zwischen uns noch alles gut? Wir haben uns so lange nicht ausgetauscht. Und dann manchmal fragt man dann. Und wenn das eine gute Freundschaft ist, dann kann man das auch fragen. Ist alles gut zwischen uns? Und dann freust du dich, wenn dein Gegenüber sagt, na klar, was hast du gedacht? Stimmt's? Danke für die Bonus. Ja, das passiert. Und bei Gott ist es auch so, vielleicht hast du lange nicht mehr mit ihm geredet oder dir ist gerade all das bewusst, was du vermasselt hast. Dann darf ich dir heute Morgen sagen, er mag dich wirklich und er mag dich trotzdem. Er mag dich trotzdem. Und du musst dir jetzt in den nächsten 5 Minuten keinen abbrechen, um ihm zu beweisen, dass du es ja doch verdienst. Weil ganz tief wissen wir doch, keiner von uns hat es verdient. Und doch hat Gott uns mit so vielen Dingen beschenkt, für die wir dankbar sein können. Und wenn du Kind Gottes bist, dann kannst du singen und tanzen, nur in fetten Anführungszeichen geschrieben, dieses nur dafür, dass Gott dich gerettet hat und dass du die Ewigkeit bei ihm verbringen darfst, im Himmel und nicht an dem anderen Ort. Das alleine müsste uns von unseren Sitzen heben, jeden Tag unseres Lebens. Andere Bibelstellen, die mir zeigen, wie Gott Menschen liebt, wie Jesus, der ja uns den Vater vorstellt, Menschen liebt, ist zum Beispiel Matthäus 10, 21. Da geht es um den reichen Jüngling. Der hat es ja auch versaubeutelt. Ne? Der hat ja den Test nicht bestanden. Gott legt oft den Punkt auf die Dinge, die dir wichtiger sind als er. Und er gibt dir die Gelegenheit, auf sie zu verzichten, sie zu opfern. Bei Abraham war es der lang ersehnte Sohn, der Isaak, und bei diesem Mann war es irgendwie Geld. Der war, ja, der hat da seine Sicherheit draus bezogen. Und darum sagt Jesus zu ihm, eins fehlt ihr, geh hin, verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Und vorher steht das, worauf ich jetzt den Schwerpunkt legen möchte, da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm. Also gibt es Dinge, die über die, sag mal, normale Liebe Gottes hinausgehen. Dinge, die Gottes Zuneigung, die Gottes Aufmerksamkeit erregen. Weil er hat ja die richtigen Fragen gestellt. Was muss ich tun? Und hier heißt es, Jesus schaut ihn an und gewinnt ihn lieb. Denn vielleicht tut er das gerade mit dir. Er sieht dich hier sitzen. Er weiß, was los ist. Er weiß, welche Not du mitgebracht hast. Er ist sich auch bewusst, warum du gekommen bist, aber er schaut dich jetzt gerade einfach an und schenkt dir ganz persönlich seine Zuneigung. Ein anderer Vers in Matthäus 9, 22, da geht es um die blutflüssige Frau, die sich ja auch was, die ein Tabu gebrochen hat mit ihrem Berühren von Jesu Gewand, aber Jesus reagiert so, er sagt, er sah sie und sprach, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Ich glaube, 12 Jahre war sie. War das 12 Jahre? Wir hatten aufgepasst in der Schule. 12 Jahre, dankeschön. So, wir wissen, Jesus ist in den Dienst mit 30 und mit 33 gestorben. Die Frau war 12 Jahre blutflüssig, also Pubertät plus 12. Das heißt, Jesus war nicht biologisch in dem Alter, 20 Jahre älter, dass er sozusagen aus der Perspektive heraus hätte sagen können, meine Tochter. Wen hat Jesus repräsentiert, als er diese Worte spricht? Den Vater. Jesus hat gesagt, ich sage nichts, was ich nicht den Vater sagen höre, ich tue nichts, was ich nicht den Vater tun sehe. Also war das ein Vater-Tochter-Moment, ein himmlischer Vater-Tochter auf der Erde-Moment. Sei getrost, meine Tochter. Jesus sagt, Gott, der Vater sieht dich. Deine Qual hat endlich ein Ende. Mein dritter und letzter Punkt heißt, Jesus heilt dich. Und darum lade ich dich ein, heute dich aufzumachen und einen Kontaktpunkt zu finden für deinen Glauben. Weil Gott versucht die ganze Zeit, nicht nur seit ich hier meinen Mund aufgemacht habe, sondern schon die letzten Wochen, Monate, Jahre, sich dir zu offenbaren. Und er tut das auf die erstaunlichsten Weisen. Ich erzähle dir noch zwei Beispiele aus meinem Leben. Wir hatten ja als Gemeinde, als wir umziehen mussten von Mannheim nach Limburg oder durften, wie auch immer, einen Rechtsstreit mit unserem alten Vermieter. Und ja, Details, was ich war, zur Seite. Das war eine sehr aufregende Sache. Und da ich vom Vorstand die auserkorene Person war, uns vor Gericht zu vertreten, hatte ich ein paar aufregende Tage oder über Monate hinweg immer wieder mal einen aufregenden Tag. Und wir hatten damals auch einen Anwalt und ich habe in meinem persönlichen Leben nie wirklich direkt mit einem Anwalt zu tun gehabt. Und das war für mich eine neue Erfahrung. Und dann gab es diesen Moment, wo ich dieses eine Telefonat mit ihm hatte. Es gab verschiedene Verhandlungen und wie sich das dann so hinzieht. Und dann sagt er zu mir diesen Satz, weil ich dachte, ich muss jetzt wieder vor Gericht und wieder so ein aufregender Tag und Bauchschmerzen und Und dann sagt er, Frau Trümper, dafür haben Sie doch mich, zu dieser Verhandlung müssen Sie gar nicht hingehen. Ich gehe da für Sie hin. Boah, hab ich gedacht, wie cool ist das denn? Mein Magen hat sich entspannt, ich war völlig relaxed. Und in dem Moment war mir, wie wenn Gott mir sagt, du, so bin ich für dich, ich bin dein Anwalt. Und wenn Leute dich anklagen, wenn Leute Dinge gegen dich vorbringen und versuchen, Geld oder irgendwas von dir zu kriegen, dir zu schaden, dann bin ich da und ich gehe dahin. Du musst da nicht mal hingehen. Das war so ein Beispiel, dass ich verstanden habe, Jesus ist mein Anwalt, mein Fürsprecher, der setzt sich für mich ein. Und das zweite Beispiel, das war für mich, ich weiß nicht, ob ich euch das so rüberbringen kann, was das für mich war, aber das war emotional so ein totaler Hammermoment. Also wir haben einen Hausarzt in Dietz und dieser Hausarzt, der ist da seit, weiß ich jetzt, habe ich vergessen, seit halt einigen Jahren, der ist so in meinem Alter, 20, Dankeschön. Aber davor hatten wir natürlich einen anderen Hausarzt, der war in derselben Praxis und weil man der Mensch, die meisten Menschen stetig sind, latscht man halt dann zu dem Typ, der dann die Hausarztpraxis in derselben Stelle übernimmt, so war das bei uns. Die meisten Leute meiner Familie gehen dahin. Und der alte Arzt, der war also schon vor 44,5 Jahren, als meine Mama mit mir schwanger war, da war er schon aktiv und hat quasi die Schwangerschaft begleitet und meine ganze Kindheit hindurch, immer wenn ich was hatte, sind meine Eltern mit mir zu diesem Mann gegangen. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich in dieser Hausarztpraxis in meiner Kindheit irgendwas Negatives erlebt habe, sondern ich ging immer mit einem Problem dahin und der nette Doktor, dem weißen Kittel, der hat dann geholfen. Der war freundlich, gibt ja auch Ärzte, die sind kompetent und nicht freundlich, aber der war irgendwie beides. In meiner Erinnerung war der das jedenfalls. Ja, ja und dann, wie gesagt, seit 20 Jahren ist er dann im Ruhestand, wohnt aber immer noch da über der Praxis, wenn ich das richtig checke. Und ist schon richtig ganz, ganz alt. Und dann kam der Tag, da war ich wieder bei dem jetzt neuen, aktuellen Hausarzt, stehe da an der Theke, ihr kennt das, die Anmeldung, Krankenkassenkärtchen, ich weiß nicht, war ich mit einem Kind da oder für mich. Und auf einmal steht da dieser Mann neben mir. Mein alter Hausarzt. Der Onkeldoktor von früher. Und ich war viel vom Donner gerührt, den habe ich ganz lange nicht gesehen und auch nicht neben ihm gestanden seit unendlichen Jahren. Und habe gesagt, boah, das sind ja Sie und wie geht's Ihnen? Und wisst ihr, was mich dann vom Donner gerührt hat? Der wusste, wer ich war. Er wusste meinen Namen. Ich weiß nicht, ob er alle meine Krankheiten auf dem Blatt hat. Das habe ich nicht geprüft. Aber der war so nett und so freundlich. Und das war auch so etwas, wenn schon ein Mensch, der seinen Beruf wirklich liebt und Menschen dient und ihnen zu helfen, dass sie heil und gesund werden, ein gutes oder besseres Leben haben, so ist, wie viel mehr? Wie viel mehr? Wie viel mehr? Wie viel mehr? Wie viel mehr?
Amen. Unendlich.
Wie viel mehr?
Unendlich.
Ist der Vater im Himmel für dich? Er sieht dich. Er hat deinen Namen nicht vergessen, auch wenn du vielleicht lange nicht mehr im Gottesdienst gesessen hast. Und er ist heute gekommen, um dich zu segnen. Bist du bereit? Ich lade euch ein, mit mir bitte aufzustehen. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du durch den Heiligen Geist uns heute zeigen möchtest, wie großzügig und gütig du bist. Herr, du siehst mich, du siehst jeden hier. Du hast uns beim Namen gerufen und lädst uns ein, uns mit dir versöhnen zu lassen oder mit dir versöhnt in der Fülle deiner Verheißung zu leben. Du magst uns wirklich und nichts, was wir getan haben, nichts, was wir vermasselt oder verbockt haben, nichts, wofür wir uns vielleicht geschämt haben bis eben, ist in der Lage, dich abzuschrecken. Wir werden dich einfach nicht wirklich los. Du stehst immer noch vor der Tür und klopfst. Solange wir atmen, stehst du da. Oder solange, bis wir dich reinlassen. Solange wir leben, ist immer die Chance da auf einen Neuanfang, ist immer die Chance da, den Kontakt mit dir zu suchen und zu sagen, Gott, ich habe es versaubeutelt, vergib mir. Aber ich nehme deine Großzügigkeit jetzt ganz unverschämt in Anspruch. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben. Für mich, für dich. Jesus, ich danke dir für Golgatha. Ich danke dir, dass du für uns gestorben bist. Nicht mal, als wir Freunde Gottes waren, sondern als wir noch Feinde Gottes waren. Lästermäuler, Chaoten, in Unzucht, in Lügen, in Betrug, in Egoismus und Selbstsucht verstrickt. All das hat dich nicht abhalten können, für uns zu sterben, Jesus. Und wir ehren jetzt deinen Namen. Wir ehren deinen Namen. Du bist der Weg zu Gott. Du hast uns die Brücke gebaut am Kreuz. Und wenn du heute Morgen hier bist, und in deinem Herzen ist eine große Unruhe und du denkst, oh Mann, ich muss das wieder klären mit Gott. Dann tu das, indem du mir folgendes Gebet einfach nachsprichst. Und ja, Gott meint das ernst. Er vergibt dir. Er macht kein dickes Bohai drumherum. Er vergibt dir sofort, ohne dir eine Rechnung auszustellen und lädt dich ein, in seinem Haus zu leben. Für immer. Wenn du das möchtest, wenn du das erneuern möchtest oder das erste Mal wirklich ganz bewusst zu Gott sagen möchtest, ich mag dich auch und ich will dich auch, dann sprich mir nach. Herr Jesus Christus,
Herr Jesus Christus,
danke für deine Großzügigkeit.
Danke, dass du Sohn Gottes
für meine Schuld am Kreuz gestorben bist.
Für meine Schuld am Kreuz gestorben bist.
Ich bitte dich um Vergebung.
Ich bitte dich um Vergebung.
Wasch mich rein.
Wasch mich rein.
Von jeder Schuld.
Von jeder Schuld.
Ich ergreife deine Hand.
Ich ergreife deine Hand.
Ich will mit dir gehen.
Ich will mit dir gehen.
Ich will dir nachfolgen.
Ich will dir nachfolgen.
Von heute an.
Von heute an.
Bis zu meinem letzten Atemzug.
Bis zu meinem letzten Atemzug.
Und dann in der Ewigkeit.
Und dann in der Ewigkeit.
Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem 2. Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an die 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.